emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück!
Erste Aufgabe. Sie hören zwei kurze Texte. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Gute Fragen.
Warum fehlt bei den Ampelfarben das Blau? Gute Frage. Lichtsignal- oder Lichtzeichenanlagen, wie der Fachausdruck für Ampel lautet, sehen eigentlich auf der ganzen Welt unterschiedlich aus. Eines ist aber gleich: Sie haben alle die Farben Rot, Orange und Grün. Das geht zurück auf die erste elektrische Lichtsignalanlage der Welt am 5. August 1912 in Cleveland in den USA, also vor 100 Jahren. Diese Ampel hatte nur ein rotes und ein grünes Licht. Die ersten dreifarbigen wurden 1920 in Detroit und in New York aufgestellt. Warum die Ampelerfinder Rot und Grün verwendeten, leuchtet mir ein. Rot ist auch in der Natur eine Signalfarbe, die von Tieren eingesetzt wird, um andere zu vertreiben oder um sie anzulocken. Zum Beispiel beim roten Hintern von Pavianen. Und auch für uns Menschen hat Rot Signalwirkung, weil die roten Lichtwellen die längsten sind und deshalb zuerst aufs Auge treffen. Blaues Licht ist dagegen kurzwelliger und springt nicht so ins Auge. Grün ist die Komplementärfarbe zu Rot, ergibt also den größten Kontrast, und Orange-Gelb sind nach Rot wieder so langwellige Farben, die gleich gesehen werden. Übrigens ist in allen Ländern das Rot oben oder links, damit auch Menschen mit Rot-Grün-Blindheit das Signal verstehen. Warum laufen Leichtathleten im Stadion eigentlich immer links rum? Gute Frage. Sicher ist, dass die Laufrichtung seit 1913 im Regelwerk des Leichtathletik-Weltverbandes steht. Da heißt es, der Innenraum liegt in Laufrichtung links. Bei den Olympischen Spielen 1906 in Athen gab es nämlich ordentlichen Streit. Der Grund: In Athen wollten alle eigentlich rechts rumlaufen und die amerikanischen Athleten haben gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen links rumlaufen, denn wir haben auf links rum trainiert. großes Theater damals, denn, was wirklich richtig ist, der Körper gewöhnt sich tatsächlich an eine bevorzugte Laufrichtung. Eigentlich war die ganze Diskussion damals aber richtiger Quatsch, denn bei den Wettkämpfen der Traditionsuniversitäten Oxford und Cambridge sind die Läufer damals auch schon rechts herum gerannt. Bei den Olympischen Spielen 1896 und 1906 in Athen ganz genauso. Und warum die Amerikaner dann auf links rum trainiert hatten, das weiß bis heute keiner. Aber sie haben sich durchgesetzt. Und jetzt geht's links herum durchs Stadion.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Gute Fragen.
Warum fehlt bei den Ampelfarben das Blau? Gute Frage. Lichtsignal- oder Lichtzeichenanlagen, wie der Fachausdruck für Ampel lautet, sehen eigentlich auf der ganzen Welt unterschiedlich aus. Eines ist aber gleich, sie haben alle die Farben Rot, Orange und Grün. Das geht zurück auf die erste elektrische Lichtsignalanlage der Welt am 5. August 1912. In Cleveland in den USA, also vor 100 Jahren. Diese Ampel hatte nur ein rotes und ein grünes Licht. Die ersten dreifarbigen wurden 1920 in Detroit und in New York aufgestellt. Warum die Ampelerfinder Rot und Grün verwendeten, leuchtet mir ein. Rot ist auch in der Natur eine Signalfarbe, die von Tieren eingesetzt wird, um andere zu vertreiben oder um sie anzulocken, zum Beispiel beim roten Hintern von Pavianen. Und auch für uns Menschen hat Rot Signalwirkung, weil die roten Lichtwellen die längsten sind und deshalb zuerst aufs Auge treffen. Blaues Licht ist dagegen kurzwelliger und springt nicht so ins Auge. Grün ist die Komplementärfarbe zu Rot, ergibt also den größten Kontrast und Orange-Gelb sind nach Rot wieder so langwellige Farben, die gleich gesehen werden. Übrigens ist in allen Ländern das Rot oben oder links, damit auch Menschen mit Rot-Grün-Blindheit das Signal verstehen. Warum laufen Leichtathleten im Stadion eigentlich immer links rum? Gute Frage. Sicher ist, dass die Laufrichtung seit 1913 im Regelwerk des Leichtathletik-Weltverbandes steht. Da heißt es, der Innenraum liegt in Laufrichtung links. Bei den Olympischen Spielen 1906 in Athen gab es nämlich ordentlichen Streit. Der Grund, in Athen wollten alle eigentlich rechts rumlaufen und die amerikanischen Athleten haben gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen links rumlaufen, denn wir haben auf links rum trainiert. Großes Theater damals, denn, was wirklich richtig ist, der Körper gewöhnt sich tatsächlich an eine bevorzugte Laufrichtung. Eigentlich war die ganze Diskussion damals aber richtiger Quatsch, denn bei den Wettkämpfen der Traditionsuniversitäten Oxford und Cambridge sind die Läufer damals auch schon rechts herum gerannt. Bei den Olympischen Spielen 1896 und 1906 in Athen ganz genauso. Und warum die Amerikaner dann auf links rum trainiert hatten, das weiß bis heute keiner. Aber sie haben sich durchgesetzt. Und jetzt geht's links herum durchs Stadion.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe.
Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über das erste Oktoberfest. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Beantworten Sie kurz die Fragen. Schreiben Sie zu jedem Punkt nur eine Information. Null ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Otsapris, das erste Oktoberfest.
Bereits 4 Jahre, seit 1806, existiert das Königreich Bayern schon und noch immer gibt es im Hinterland Bauern, die noch nichts von ihrem König Maximilian I. wissen. Um sich bei seinen Bayern besser bekannt zu machen, plant der bayerische König ein Fest. Die Vermählung seines Sohnes kommt da gerade recht. Am 17. Oktober 1810 findet zu Ehren der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen das erste Oktoberfest statt. Fünf Tage dauern die Festlichkeiten um die Hochzeit des Kronprinzenpaares. Ganz München ist auf den Beinen. In den Straßen wimmelt es von Musikanten und Schaustellern. Der letzte Tag soll zum Höhepunkt der Feierlichkeiten werden. Vor den Stadttoren Münchens lockt ein Pferderennen. Die große Wiese ist zu Ehren der jungen Ehefrau Theresienwiese benannt worden. 30.000 Zuschauer jubeln gemeinsam mit dem jungen Kronprinzenpaar den Reitern zu. Alexander Katzer, historischer Wiesenführer auf dem Münchner Oktoberfest.
Pferderennen waren damals so etwas wie Fußballspiele heute. Und da kamen die Leute und haben sich das angeschaut. Der König und das neue Brautpaar konnten sich präsentieren und dem Volk zeigen, das sind wir.
Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen hat sich für das Pferderennen extra ein Kleid in den bayerischen Landesfarben Weiß und Blau schneidern lassen. Tapfer steht die 18-Jährige neben ihrem frisch angetrauten Ehemann. Sie hat schon seit Tagen Zahnschmerzen und zudem benimmt Kronprinz Ludwig sich nicht gerade rücksichtsvoll gegenüber seiner jungen Frau. Als sie sich auf dem abendlichen Ball vor Erschöpfung früh zurückzieht, kehrt Ludwig allein zum Fest zurück. Er schreibt in sein Tagebuch:
Mir machte es wenig Vergnügen, aber ich tat es, um meine Freiheit zu zeigen und damit meine Frau nicht glaube, ich müsse, weil sie es getan, wegbleiben. Ich als Bräutigam habe der Braut geschrieben, meine gewohnte Lebensweise würde ich beibehalten.
Von der Missstimmung zwischen den Brautleuten bemerken die Gäste nichts. Obwohl es außer dem Pferderennen fürs gemeine Volk eigentlich nichts zu erleben gibt, genießen sie das Spektakel auf der Theresienwiese. Getrunken wird Wein. Bier gibt es nicht. Die ausgelassene Stimmung steckt auch den Kronprinzen an. Der ohnehin lebenslustige Ludwig entscheidet schnell, München soll nun jedes Jahr ein solches Volksfest haben. So treffen sich im Oktober 1811 erneut Tausende auf der Theresienwiese zu Pferderennen sowie einer erstmals ausgerichteten Landwirtschaftsschau. In den kommenden Jahren wird das Fest immer größer. Die Besucher können bei Wettspielen kleine Preise einheimsen und sich an einer stetig wachsenden Zahl von Bretterbuden mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgen. Zahnschmerzen muss auf dem Oktoberfest bald auch keiner mehr haben. Fahrende Dentisten kümmern sich um das Wohl der Festgäste. Ab 1818 gehört dann auch das Bier zum festen Wiesenbestand. Schon damals jedoch führt der Bierpreis zu heißen Diskussionen. 1844 kommt es beim Oktoberfest zu regelrechten Krawallen, weil der Preis pro Maß von 20 auf horrende 21 Pfennig angehoben wird.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Ozapft is, das erste Oktoberfest.
Bereits 4 Jahre, seit 1806, existiert das Königreich Bayern schon und noch immer gibt es im Hinterland Bauern, die noch nichts von ihrem König Maximilian I. wissen. Um sich bei seinen Bayern besser bekannt zu machen, plant der bayerische König ein Fest. Die Vermählung seines Sohnes kommt da gerade recht. Am 17. Oktober 1810 findet zu Ehren der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen das erste Oktoberfest statt. Fünf Tage dauern die Festlichkeiten um die Hochzeit des Kronprinzenpaares. Ganz München ist auf den Beinen. In den Straßen wimmelt es von Musikanten und Schaustellern. Der letzte Tag soll zum Höhepunkt der Feierlichkeiten werden. Vor den Stadttoren Münchens lockt ein Pferderennen. Die große Wiese ist zu Ehren der jungen Ehefrau Theresienwiese benannt worden. 30.000 Zuschauer jubeln gemeinsam mit dem jungen Kronprinzenpaar den Reitern zu. Alexander Katzer, historischer Wiesenführer auf dem Münchner Oktoberfest.
Pferderennen waren damals so etwas wie Fußballspiele heute. Und da kamen die Leute und haben sich das angeschaut. Der König und das neue Brautpaar konnten sich präsentieren und dem Volk zeigen, das sind wir.
Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen hat sich für das Pferderennen extra ein Kleid in den bayerischen Landesfarben Weiß und Blau schneidern lassen. Tapfer steht die 18-Jährige neben ihrem frisch angetrauten Ehemann. Sie hat schon seit Tagen Zahnschmerzen und zudem benimmt Kronprinz Ludwig sich nicht gerade rücksichtsvoll gegenüber seiner jungen Frau. Als sie sich auf dem abendlichen Ball vor Erschöpfung früh zurückzieht, kehrt Ludwig allein zum Fest zurück. Er schreibt in sein Tagebuch:
Mir machte es wenig Vergnügen, aber ich tat es, um meine Freiheit zu zeigen und damit meine Frau nicht glaube, ich müsse, weil sie es getan, wegbleiben. Ich als Bräutigam habe der Braut geschrieben, meine gewohnte Lebensweise würde ich beibehalten.
Von der Missstimmung zwischen den Brautleuten bemerken die Gäste nichts. Obwohl es außer dem Pferderennen fürs gemeine Volk eigentlich nichts zu erleben gibt, genießen sie das Spektakel auf der Theresienwiese. Getrunken wird Wein. Bier gibt es nicht. Die ausgelassene Stimmung steckt auch den Kronprinzen an. Der ohnehin lebenslustige Ludwig entscheidet schnell, München soll nun jedes Jahr ein solches Volksfest haben. So treffen sich im Oktober 1811 erneut Tausende auf der Theresienwiese zu Pferderennen sowie einer erstmals ausgerichteten Landwirtschaftsschau. In den kommenden Jahren wird das Fest immer größer. Die Besucher können bei Wettspielen kleine Preise einheimsen und sich an einer stetig wachsenden Zahl von Bretterbuden mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgen. Zahnschmerzen muss auf dem Oktoberfest bald auch keiner mehr haben. Fahrende Dentisten kümmern sich um das Wohl der Festgäste. Ab 1818 gehört dann auch das Bier zum festen Wiesenbestand. Schon damals jedoch führt der Bierpreis zu heißen Diskussionen. 1844 kommt es beim Oktoberfest zu regelrechten Krawallen, weil der Preis pro Maß von 20 auf horrende 21 Pfennig angehoben wird.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe.
Dritte Aufgabe. Sie hören jetzt einen Text über eine Studie zum Thema Frauen- und Männerrollen. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage richtig R und welche falsch F ist. Kreuzen Sie die Antwort beim Hören an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Eine Studie zum Thema Mein Leben, mein Job und ich. Männer wollen Karriere machen und Frauen wollen sich vor allem um die Familie kümmern. Diese traditionellen Rollen sind überholt. Die Lebensentwürfe der Geschlechter gleichen sich immer mehr an und sie waren sich noch nie so ähnlich. Doch wie sieht es mit der tatsächlich gelebten Gleichberechtigung aus? Eine aktuelle Studie hat hier mal genauer nachgefragt. Über 2000 Frauen und Männer zwischen 18 und 69 wurden für die Studie »Mein Leben, mein Job und ich« im Auftrag des Frauenmagazins Brigitte befragt, dazu die stellvertretende Chefredakteurin Claudia Münster.
Wenn es um berufliche Ambitionen geht, gibt es praktisch keine Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern. Jeweils etwa 50% der Frauen und Männer empfinden es als wichtig oder sehr wichtig, Karriere zu machen. Und am allerwichtigsten für ihre Zufriedenheit im Leben ist finanzielle Unabhängigkeit. Das sagen jeweils mehr als 90% der Männer und der Frauen.
Angesichts der großen Bedeutung dieser finanziellen Unabhängigkeit ist die gelebte Realität für Frauen allerdings alarmierend.
Ja, jede zweite Frau empfindet ihr Gehalt als zu niedrig. Etwa ein Drittel hätte im Rückblick gern eine andere Ausbildung gemacht oder einen anderen Beruf ergriffen. Und vor allem Frauen, die in Teilzeit arbeiten, hadern mit ihrer Situation.
Bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit sehen 29% der Mütter immer noch Nachholbedarf. Und 85% der Frauen verspüren heute einen stärkeren Druck als früher, alle Ansprüche unter einen Hut zu bekommen.
Auch wenn die befragten Männer der Studie das anders sehen, immer noch liegt der Großteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung in Frauenhand. Kinder sind laut Studie für 68% der Frauen und 60% der Männer ganz wichtig fürs Leben. Bemerkenswert daran ist aber, das Thema Kinder steht bei den Frauen nicht mehr an erster Stelle. Da hat sich das Rollenbild deutlich gewandelt.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Eine Studie zum Thema Mein Leben, mein Job und ich. Männer wollen Karriere machen und Frauen wollen sich vor allem um die Familie kümmern. Diese traditionellen Rollen sind überholt. Die Lebensentwürfe der Geschlechter gleichen sich immer mehr an und sie waren sich noch nie so ähnlich. Doch wie sieht es mit der tatsächlich gelebten Gleichberechtigung aus? Eine aktuelle Studie hat hier mal genauer nachgefragt. Über 2000 Frauen und Männer zwischen 18 und 69 wurden für die Studie »Mein Leben, mein Job und ich« im Auftrag des Frauenmagazins Brigitte befragt, dazu die stellvertretende Chefredakteurin Claudia Münster.
Wenn es um berufliche Ambitionen geht, gibt es praktisch keine Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern. Jeweils etwa 50% der Frauen und Männer empfinden es als wichtig oder sehr wichtig, Karriere zu machen. Und am allerwichtigsten für ihre Zufriedenheit im Leben ist finanzielle Unabhängigkeit. Das sagen jeweils mehr als 90% der Männer und der Frauen.
Angesichts der großen Bedeutung dieser finanziellen Unabhängigkeit ist die gelebte Realität für Frauen allerdings alarmierend.
Ja, jede zweite Frau empfindet ihr Gehalt als zu niedrig. Etwa ein Drittel hätte im Rückblick gern eine andere Ausbildung gemacht oder einen anderen Beruf ergriffen. Und vor allem Frauen, die in Teilzeit arbeiten, hadern mit ihrer Situation.
Bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit sehen 29% der Mütter immer noch Nachholbedarf. Und 85% der Frauen verspüren heute einen stärkeren Druck als früher, alle Ansprüche unter einen Hut zu bekommen.
Auch wenn die befragten Männer der Studie das anders sehen, immer noch liegt der Großteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung in Frauenhand. Kinder sind laut Studie für 68% der Frauen und 60% der Männer ganz wichtig fürs Leben. Bemerkenswert daran ist aber, das Thema Kinder steht bei den Frauen nicht mehr an erster Stelle. Da hat sich das Rollenbild deutlich gewandelt.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.